SWR 1, der Sonntagmorgen mit Hans-Michael Ehl.
Sommerferien in ganz besonderen Zeiten, da braucht es heutzutage viel Kreativität. Und dann weiß man nie, was sich Politikerinnen und Politiker noch schnell ausdenken, siehe Testpflicht für Menschen, die aus dem Ausland zurückkommen. In Freiburg hat unser Reporter Damian Correa Schülerinnen und Schüler gefragt, was sie für diese Ferien planen.
Ich besuche meine Oma aus Freiburg mit meiner kleinen Schwester und wir werden die Sommerferien sehr genießen.
Gerade sind Freunde von meiner Familie da. Vielleicht gehen wir ein bisschen wandern, spazieren, vielleicht ein bisschen ins Schwimmbad gehen, Freibad. Dann wollen wir vielleicht, wir gucken aber erstmal so, wie die Corona-Lage dann ist, zu Lac du Chalet in Frankreich gehen.
Ich gehe mit meiner Mama und meinem Bruder zu meiner Oma nach Frankreich und danach gehe ich vielleicht nach Sardinien.
Also ich gehe zu meiner Oma in der zweiten Woche, aber halt nicht so lange, auch wegen Corona. Und dann gehe ich, glaube ich, noch in der dritten Woche nach Südfrankreich, aber sonst bleibe ich eigentlich auch relativ zu Hause.
Wir fahren eben nach Italien, da ist eigentlich schon sicher, dass wir hin können, was auch voll cool ist, weil wir letztes Jahr, glaube ich, nicht hin konnten.
Das ist schon historisch, was sich da diese Woche im Vatikan abgespielt hat. Zum ersten Mal wird im Vatikan einem Kardinal bzw. Ex-Kardinal der Prozess gemacht. Es geht um Millionenverluste bei einem Immobiliendeal, um Veruntreuung, um Korruption. Einer der Angeklagten ist eben Giovanni Angelo Becciu. Der Italiener war die Karriereleiter im Kirchenstaat ziemlich hoch geklettert, doch dann machten erste Gerüchte über dubiose Anlagedeals die Runde. Elisabeth Pongratz über den ersten Prozesstag.
Mehr als 7 Stunden lang hat der erste Prozesstag gedauert. Kardinal Giovanni Angelo Becciu ist persönlich anwesend. Im Gerichtssaal sitzt er im schwarzen Anzug auf seinem Platz in der letzten Reihe. Nur wenige Journalisten sind zugelassen. Anna Mertens von der katholischen Nachrichtenagentur ist eine von ihnen. Auf sie wirkte Becciu im ersten Augenblick gebeugter als sonst bei seinen üblichen Auftritten.
Nichtsdestotrotz wirkte er sehr gefasst und hat auch danach und hat auch während des Prozesses, während der Pausen mit verschiedenen Leuten gesprochen und hat auch immer und am Ende dann nochmal gesagt, dass er sich sicher sei, dass letztlich seine Unschuld zutage komme.
Becciu ist der erste Kardinal, der in einem Vatikangericht auf der Anklagebank sitzt. Jahrelang hatte er als Substitut im Staatssekretariat in der Kurie eine machtvolle Position inne. Unter seiner Regie investierte der Kirchenstaat rund 350 Millionen Euro in Fonds und in eine Luxusimmobilie in London. Bei dem Deal verdienten vor allem die Finanzvermittler. Der Vatikan verlor Millionen. Gegenüber den Richtern unter dem Vorsitz von Giuseppe Pignatone, einem früheren Mafiajäger, betonte Becciu, dass er volles Vertrauen in das Gericht habe. Er habe die vorgebrachten Punkte mit Ernsthaftigkeit studiert und sei sich sicher, seine Unschuld beweisen zu können. Neben Becciu müssen sich weitere 9 Angeklagte unter anderem wegen Geldwäsche, Betrug, Amtsmissbrauch und Urkundenfälschung vor Gericht verantworten. Die meisten ließen sich durch ihre Anwälte vertreten. Diese forderten mehr Vorbereitungszeit. Außerdem würden wichtige Dokumente und Materialien fehlen. Auch stellten sie die juristische Kompetenz des Vatikan in Frage. In Teilen gaben ihnen die Richter recht. Die Angeklagten dürfen nun weitere Beweismittel einsehen. Anna Mertens.
Ganz entscheidend ist wohl eine Videoaufnahme eines Zeugengesprächs. Das war relativ neu und das ist jetzt der nächste Schritt. Diese Fristen sind in den nächsten Monaten und dann 5. Oktober ist der nächste Prozesstag.
Die Ermittlungen zu dem Finanzskandal laufen seit 2019. Im Zuge dessen verlor Kardinal Becciu seine Ämter und seine Rechte als Kardinal. Viele Beobachter rechnen mit einem langwierigen Prozess.
Große Ehre für Speyer, Worms und Mainz. Die 3 Städte am Rhein waren lange Zeit ein Zentrum des jüdischen Lebens in Europa. Deshalb wurden sie jetzt als Weltkulturerbestätten anerkannt, beziehungsweise die Denkmäler, die an diese Blütezeit erinnern. Das Bündnis der 3 mittelalterlichen jüdischen Gemeinden wird auch Schum genannt, nach den Anfangsbuchstaben der hebräischen Namen von Speyer, Worms und Mainz. Marie-Christine Werner fasst Reaktionen zusammen.
Adopted.
angenommen. Endlich war der Moment da, auf den das Team, bestehend aus Wissenschaftlern, Mitgliedern der jüdischen Gemeinden, Denkmalpflegern sowie der Verwaltung, 17 Jahre lang hingearbeitet hat. Susanne Urban, Geschäftsführerin des Schumm-Städte-Vereins, kann es noch nicht fassen.
Hochemotional. Es sind viele Jahre ins Land gegangen und das ganze Team ist jetzt, glaube ich, extrem glücklich.
Die UNESCO würdigt die jüdischen Gemeinden der Städte Speyer, Worms und Mainz, die in der Zeit zwischen dem 11. und 14. Jahrhundert als Jerusalem am Rhein bezeichnet wurden. Sie waren das geistige Zentrum des aschkenasischen Judentums. Bedeutende Rabbiner lehrten hier, schrieben Talmud-Kommentare, die bis heute Gültigkeit haben. Wichtige Gesetze wurden damals erlassen, wie die Wahrung des Briefgeheimnisses. Die Friedhöfe in Mainz und Worms, die Synagoge in Worms sowie die Mikwe, das jüdische Ritualbad in Speyer, all diese Orte seien bereits Anlaufstelle für jüdische Touristen aus der ganzen Welt, erklärt Susanne Urban. Durch die Aufnahme in die Welterbeliste sollen sie noch besser für Besucherinnen und Besucher erschlossen werden.
Also wir wollen ja einen nachhaltigen Tourismus, auch einen Tourismus, der etwas hinterlässt bei Menschen, die also nicht nur ein Selfie machen vor der Synagoge, sondern wirklich eine Idee von Schumm mitnehmen. Und ich denke, wenn wir da ein gutes Konzept weiterentwickeln und auch zusammen entwickeln, dass wir gute Touristenmengen haben, aber trotzdem die Monumente schützen.
Die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler sieht bei aller Freude über die Anerkennung der Schummstädte auch eine Verpflichtung.
Für uns ist natürlich ein Baustein der Bildungsauftrag für die nachfolgenden Generationen. Ich bin einer Generation Europas mit freiheitlichen Gedanken ohne Grenzen. Ich finde es einfach zutiefst bedauerlich, dass wir immer noch über Antisemitismus in der heutigen Zeit sprechen müssen. Hier braucht es auch einen klaren Bildungsauftrag, damit die nachfolgende Generation wirklich das in den Mittelpunkt stellt, was wichtig ist, nämlich der Mensch.
Von einer besonderen Beziehung spricht auch Peter Waldmann, stellvertretender Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Mainz.
Es hat mich gerührt, weil ich das so das Gefühl hatte, es wurde noch mal klar, wie eng die Beziehung zwischen dem Judentum und dieser Landschaft und dem Land hier überhaupt ist. Oder anders ausgedrückt, wie eng eigentlich diese Beziehung war zwischen Deutschen und Juden. Das ist ja eine ganz, ganz besondere Beziehung.
Auch für die jüdischen Gemeinden ändert sich was durch die Aufnahme der Schummstädte in die UNESCO-Welterbeliste.
Es ist ein notwendiger Blick, weil natürlich jetzt versucht werden muss, natürlich oder auch von uns versucht werden muss, nochmal zu diskutieren und nochmal neu festzustellen, ja, wie wir unsere Position in dieser Gesellschaft auch bestimmen. Und wie wir uns gestalten. Es war ja so, dass wenn man die Geschichte nach 1945 sieht, eigentlich das Judentum immer gedacht hat, es wäre ein Provisorium hier in der Bundesrepublik. Und das kann man jetzt, weiß Gott, nicht mehr sagen, als auch für uns eine Neubestimmung.
Alles weg. Viele Menschen in den Flutgebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen haben so ziemlich alles verloren, selbst Papiere, Schlüssel, kleinere Wertsachen. Die Hoffnung, irgendetwas davon wiederzufinden, ist gering. Für ein paar Fälle gibt sie vielleicht aber doch. Die Kreisverwaltung in Bad Neuenahr-Ahrweiler hat inzwischen ein Sonderfundbüro für die Opfer der Flut eingerichtet. Vor allem für Handtaschen, Dokumente, Schlüssel und Ähnliches. Unser Reporter Christoph Mautes war dort.
In einem Konferenzraum im Gebäude der Volkshochschule Bad Neuenahr-Ahrweiler liegen auf blauen Plastikfolien verteilt Dutzende Gegenstände. Erstmal müssen sie alle trocknen, erzählt Bernd Kämme von der Kreisverwaltung. Wegen dem Matsch sei es nicht immer ganz einfach, die Sachen zu erfassen. Das meiste sind Geldbeutel und Ausweispapiere. Es werden aber auch ganz andere Sachen gefunden, sagt Kämme.
Ja, Sie sehen da dieses Gemälde. Wir haben irgendwo auch eine dienstliche Beurteilung einer Lehrerin bei den Unterlagen gehabt.
Das meiste komme von der Polizei oder von Hilfskräften. Eigentlich sind er und seine Kollegen zum Beispiel für Strukturentwicklung oder fürs Katasteramt zuständig. Im Moment leiten sie das Sonderfundbüro des Kreises. Im Nebenraum sitzt Kollege Jürgen Reinders. Er füttert die Datenbank für verlorene Autos, die der Kreis auf seiner Homepage eingerichtet hat.
Drin sind jetzt 1600.
Die meisten davon seien aber schwer beschädigt, sagt Reinders.
Man muss schon davon ausgehen, dass die irgendwo, man hat ja die Bilder gesehen, zweistöckig, dreistöckig übereinander gestapelt worden sind. Also auch durch das Wasser und irgendwo in Bäumen oder auf Rampen oder sonst wo dann liegen.
Zumindest können die Betroffenen so ihrer Versicherung melden, was mit ihrem Auto passiert ist. Ein paar Glücksmomente gab es im Fundbüro dann aber auch schon, erzählt mir Mike Hinze.
Wir hatten tatsächlich einen Einbürger, der sein Handy vermisst hat, mit wenig Hoffnung hier angekommen ist, aber das Handy recht gut beschreiben konnte, vor allen Dingen die Hülle, die drum war. Und die Kollegin sagte dann direkt, stopp, die kommt mir bekannt vor. Ja, er war überglücklich, hätte uns am liebsten alle umarmt. Das haben wir natürlich wegen Corona dann nicht gemacht, aber er konnte sein Glück wirklich kaum fassen.
Bis jetzt hätten leider nur wenige den Weg hierher gefunden. Alle hoffen auf mehr Betrieb und dass sie möglichst viel vermitteln können. Mike Hinze und seine Kollegen freuen sich jedenfalls über jeden Einzelnen.
Die Leute haben halt wenig Hoffnung, dass sowas hier abgegeben wurde oder gefunden wurde, kommen dann mal so mehr oder minder auf Verdacht hier vorbei. Wenn man dann tatsächlich von unserer Seite was zurückgeben kann, ist natürlich die Freude auf beiden Seiten groß, ne? Weil dafür machen wir das ja hier auch.
Das ist so eine never-ending Story, der Missbrauchsskandal in der römisch-katholischen Kirche. Inzwischen haben ja schon einige Bischöfe und sogar Kardinäle ihren Posten verloren, weil sie Missbrauch durch Priester vertuscht haben. In den USA muss sich jetzt Theodore McCarrick, ehemals Kardinal und Erzbischof von Washington, vor Gericht verantworten, weil er selbst sich an Jugendlichen vergangen haben soll. Unser Korrespondent Sebastian Hesse mit Einzelheiten.
Theodore McCarrick war einmal so etwas wie der Superstar der katholischen Kirche in den USA. Charmant, unterhaltsam, geistreich, kein knochentrockener Theologe, eher schon eine Art geistlicher Gesellschaftslöwe, der sich gerne mit den Reichen und Mächtigen zeigte und enge Beziehungen zu einer ganzen Reihe von US-Präsidenten pflegte, allen voran Bill Clinton und George W. Bush. Auf dem Zenit seiner Karriere als Kardinal von Washington D.C. machte sich McCarrick sogar zur Speerspitze des Kampfes gegen Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche Amerikas.
I can't see how anyone in the United States today would cover up something like that.
Er könne nicht erkennen, wie es irgendjemandem heute in den USA noch gelingen könne, Missbrauch zu verschleiern, so McCarrick, als er noch in Amt und Würden war. Als Papst Johannes Paul II. Ihn 2001 zum Kardinal berief, das haben später die Untersuchungen des Vatikan ans Licht gebracht, lagen in Rom bereits Anschuldigungen gegen McCarrick vor. An die Öffentlichkeit gingen seine Opfer, wie hier John Bellocchio aus New Jersey, erst später strengten auch Zivilklagen an.
I was raped by Cardinal McCarrick in my hometown parish in Hackensack, New Jersey.
McCarrick hat mich in meiner Heimatgemeinde in Hackensack, New Jersey vergewaltigt, so Bellocchio. Damals war er noch Erzbischof in Newark. Ein anderes seiner Opfer war etwa zur selben Zeit John Grine.
He forced himself on me. And it was always that left hand saying, don't you know how powerful I am?
Er hat sich mir mit Gewalt aufgezwungen, erzählt Grine, und da war immer die erhobene linke Hand, die signalisierte, du weißt schon, wie mächtig ich bin. Bevor diese Fälle publik wurden, hatte McCarrick noch versucht, den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche zu relativieren.
This is not just a church problem and certainly not just a Catholic church problem. This is a societal.
Das ist doch kein reines Kirchenproblem, so der frischgebackene Kardinal im Jahre 2002. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Missbrauch käme in Schulen vor, in Familien. Das würden Polizeistatistiken belegen. Ironischerweise spielte sich auch der Fall, wegen dem sich McCarrick jetzt in dem Strafverfahren vor Gericht verantworten muss, in familiärem Zusammenhang ab, am Rande einer Hochzeit im Jahre 1974 in Massachusetts. Das Opfer war zur Tatzeit 16 Jahre alt.
Zur Ruhe kommen, meditieren, beten vielleicht. Vielen hilft da Stille, eine Kerze, manche brauchen leise Musik. Aber Straßenlärm und Einkaufshektik in der Fußgängerzone? Das spirituelle Zentrum Station S in Stuttgart lud jetzt zu Straßenexerzitien ein. Auf Stuttgarts Straßen Gottes Spuren finden, lautete das Motto. Meine Kollegin Leonore Kratz hat den Selbstversuch gemacht, ob das bei ihr funktioniert.
So, das war jetzt eben noch der kleine Impuls für den Tag. Und jetzt bin ich auf mich alleine gestellt. Allerdings hat mir der Referent für diese Straßenexerzitien, der Michael Schindler, heute Morgen geraten, ich soll dahin gehen, wo ich nicht gern bin. Und wo ich in der Stadt wirklich am allerwenigsten gerne bin, sind Unterführungen. Ich kriege da immer Platzangst. Ja, deswegen habe ich jetzt mal eine Unterführung gesucht. Maske auf, Treppen runter und rein ins Dunkel. Mir wurde auf den Weg gegeben, ich soll auf das achten, was ich wahrnehme. Und wenn ich mich jetzt hier so umgucke, merke ich, dass der Boden ganz schön dreckig ist. Und dass ich gerade einfach nur an mein bodenlanges Gleit denken kann und hoffe, dass es nicht irgendwie schleimig dreckig wird. Ich habe mich jetzt hier auf eine grüne Bank gesetzt und gucke einfach nur zu. Und es ist echt verrückt. Mir ist aufgefallen, dass mein Herzschlag schneller geht, dass meine Hände und meine Achseln ein bisschen schwitzig werden. Wahrscheinlich ist es immer so, wenn ich in so eine Unterführung gehe, aber normalerweise achte ich ja überhaupt nicht auf meine Körperfunktionen. Ich bin ein bisschen stolz auf mich, weil ich nicht gedacht hätte, dass mir das so gut gelingen würde, mich so treiben zu lassen. Ich bin jetzt in der Innenstadt gelandet und wie überall in Stuttgart Baustelle, Baustelle, Bauzäune. Als Fußgänger muss ich mich jetzt hier durch so einen schmalen Spalt quetschen. Oh, das nervt mich echt in Stuttgart. Darauf sollen wir auch achten. Ängste und auf Wut. Also was witzig ist, ist, dass mich jetzt meine Beine so ein bisschen in Richtung Stiftskirche getragen haben. Als ich in die Kirche reingekommen bin, hat die Orgel in dem Moment angefangen zu spielen. Das war jetzt wirklich ein bisschen ein magischer Moment. Ich muss eh sagen, in Kirchen fällt es mir schon sehr viel leichter, Spuren von Gott oder zumindest irgendwie was Spirituelles zu fühlen. Es ist auch einfach so schön aufgeräumt hier. Es ist ruhig, es ist sauber, es ist hell. Ich bin jetzt schon eine ganze Weile hier, sitze einfach nur in der Bank und merke, wie ich total zur Ruhe gekommen bin und wie ich Lust habe, nochmal eine Station zu suchen. Ich habe ein bisschen Feuer gefangen hier mit den Exerzitien. Ich habe jetzt ein bisschen gecheatet, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es erlaubt ist, was ich jetzt gemacht habe. Erstens, weil ich den Bus genommen habe und zweitens, weil ich meine Station ein bisschen doch jetzt geplant habe. Ich bin zum Eugensplatz hochgefahren. Hier steht halt in der Mitte so ein riesiger, schöner Brunnen. Ich habe mir gedacht, das wäre eine gute Station, um nochmal für mich zu überlegen, wie eigentlich meine Straßenexerzitien heute waren. Ich war super überrascht über verschiedene Emotionen, die ich gespürt habe. Ob es mir jetzt gelungen ist, in dieser kurzen Zeit Spuren von Gott zu finden, weiß ich nicht. Wenn am ehesten wahrscheinlich in der Kirche, aber es ist natürlich jetzt auch wenig überraschend. Und ich habe tatsächlich Stuttgart noch mal ein bisschen mit anderen Augen eben betrachtet, weil ich nicht so durchgehastet bin.
Die Gräuel sind unvorstellbar. Mindestens 5000 Männer getötet, tausende Frauen und Kinder verschleppt. Vor 7 Jahren begann der Völkermord des selbsternannten Islamischen Staats an den Jesiden, eine religiöse Minderheit, die vor allem im Nordirak zu Hause ist. Baden-Württemberg hat damals etwa 1100 Jesidinnen und ihre Kinder aus dem Nordirak aufgenommen. Ferhat Alsilo lebt inzwischen mit seiner Mutter und 6 Geschwistern hier bei uns. Sein Vater wurde damals getötet. Er ist auf YouTube, auf Instagram und TikTok unterwegs und jetzt eben auch hier in SWR1. Am 3. August 2014 haben IS-Kämpfer auch sein Dorf überfallen und vor der Sendung habe ich ihn gefragt, wie es ihm geht, wenn er an diesen Tag zurückdenkt.
Das sind nur schlimme Erinnerungen und da kann man nur traurig sein, wenn ich darüber nachdenke, was da passiert ist, was ich sehen und erleben musste.
Gibt es eine Sache, die Ihnen besonders so in Erinnerung geblieben ist?
Es ist wirklich der Tag, an dem meine Kindheit zu Ende gegangen ist. Ich war 11 Jahre alt, als unser Dorf Shingal-Gebiet angegriffen wurde, wir vertrieben wurden, Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche umgebracht und verschleppt wurden.
Und auch Schwestern von Ihnen wurden verschleppt.
Ja.
Sie haben die Geschichte aufgeschrieben. Wie viel Zorn, wie viel Wut ist da noch in Ihnen, wenn Sie zurückdenken?
Ich habe dank des Buch, was ich geschrieben habe, viel rauslassen können. Das war noch wie ein Stein in mir drin, so dass ich etwas, was ich wirklich rauslassen wollte. Und das habe ich durch das Buch gemacht. Aber es gibt natürlich immer noch schlimme Erinnerungen, wie die Erinnerung, dass ich zusehen musste, wie mein Vater umgebracht wird. Das vergisst man natürlich niemals, aber einiges könnte ich rauslassen.
Haben Sie noch Kontakt in Ihrer Heimat? Wissen Sie, wie die Lage jetzt ist?
Gott sei Dank haben die meisten den Fluch nach Deutschland geschafft, aber ich habe noch 2 Tanten dort. Und für sie ist das Schlimmste das Klima. Es ist dort im Sommer zu heiß und im Winter ist es zu kalt. Da werden die Straßen matschig, sodass sie nicht mehr laufen können. Und da kommt Regen bei ihnen in Zelten rein. Ansonsten hören wir nicht mehr viel von ihnen.
Das heißt, Sie haben kaum noch Kontakt eigentlich in die Heimat. Ne? Liegt das auch daran, dass das Dorf, aus dem Sie kommen, vielleicht die Menschen gar nicht zurückkommen wollen oder zurückgehen können?
Die Leute, die würden gerne dahin zurückgehen, aber sie haben immer noch dieses Angst in sich. Sie wissen nicht, wann wieder so etwas wie IS auftaucht. Das ist so eine Angst in denen.
Kann sich das gar nicht vorstellen. Ne? Wenn man hier in Deutschland lebt, dann muss man keine Angst haben, sei denn vor Naturkatastrophen. Ja, aber man kann sich das gar nicht vorstellen, dass dann jemand kommt und einfach mit Gewalt einen vertreiben will.
Als ich nach Deutschland kam, habe ich einigen Mitschüler oder Lehrer erzählt und da könnten sie sich einfach nicht vorstellen. Und die meisten haben auch mir nicht geglaubt, was ich erzählt habe.
Wir haben es schon angesprochen, demnächst wird es ein Buch geben, in dem Sie Ihre Erfahrungen beschreiben. Sie sind ja auch auf YouTube unterwegs, geben jungen Menschen Tipps, wie sie ein gutes Leben führen können, geben Ratschläge zum Thema Motivation. Woher kommt diese Power nach so schlimmen Erfahrungen? Also was treibt Sie an?
Es ist wirklich die Hoffnung, dass ich etwas verändern kann. Das ist meine Familie, Geschwister, Mutter und Vater, die mir diesen Kraft geben. Ich habe Träume und Ziele, die ich wirklich erreichen und erfüllen möchte. Und das Buch war eins davon. Und das habe ich geschafft. Wenn ich am Boden bin und nicht mehr weiterkomme, erinnere ich mich an einen Satz, das mein Vater mir damals gesagt hat. Du kannst was und du schaffst was. Und der hat gesagt, die Zukunft gehört dir. Und das wirklich, wenn ich daran denke, da kann ich nur Motivation haben. Da kann ich nur weitermachen und an das ranzugehen, was ich mir vornehme und das zu schaffen.
Ich habe nur einen Satz aus einem Ihrer Motivationsvideos im Kopf, das habe ich mir extra aufgeschrieben. Mach das, was dein Herz dir sagt, das ist immer das Richtige. Ja. Was sagt Ihr Herz Ihnen, in welche Richtung geht Ihre eigene Zukunft?
Dass ich immer das mache, was ich mir vornehme, egal wie groß das ist, egal wie unrealistisch das ist. Und ich höre immer nur auf meinem Herz, weil ich weiß, dass das stärker ist als das, was mein Verstand mir sagt. Ich höre drauf und es gibt mir den richtigen Weg, um immer das zu machen, was für mich richtig ist.
Freundschaften pflegen unter Corona-Bedingungen, das war und ist wirklich eine Herausforderung. Zum Internationalen Tag der Freundschaft am Freitag hat meine Kollegin Claudia Barthe in Mainz Menschen gefragt, wie sich Freundschaften für sie in dieser Zeit entwickelt haben.
Zu meinen engen Freunden bin ich noch enger geworden und zu anderen ist der Kontakt eher weniger geworden.
Man hat eigentlich eher gemerkt, wer die richtigen Freunde sind, wen man richtig vermisst und wer immer da ist.
Ja, zu ein paar Freunden wurde Kontakt weniger. Man hat sich ein bisschen auseinandergelebt, aufgrund auch unterschiedlicher Meinungen zu Corona. Und es wurde viel diskutiert. Es war aber auch ganz schön irgendwie auch, weil man dann nochmal Seiten des anderen kennengelernt hat, die man vorher nicht kannte.
Man telefoniert auch miteinander. Oder wenn einer mal was braucht, dass ich dann mal was mitbringe oder so. Aber es ist ruhiger geworden.
Und wenn man die Leute jetzt so langsam wieder sieht und trifft, haben die sich verändert?
Viele haben sich verändert. Die sind eher langweilig geworden, sage ich mal. Also die sind eher jetzt viel zu Hause, im Pärchenmodus, genießen die Zweisamkeit, gehen weniger weg.
Die Lebensfreude über so kleine Dinge ist viel größer, finde ich. Also jetzt mal nur auf einen Kaffee treffen, ist ein Highlight des Tages mittlerweile.
Viele haben psychische Probleme entwickelt durch Corona. Also die haben sich dann schon verändert.
Die haben Erfahrung gesammelt, ne? Das arbeitet man jetzt irgendwie mal wieder im persönlichen Treffen auf.
Was für Erfahrungen zum Beispiel?
Na, so Verluste, wo man einfach nicht begleiten konnte. Jetzt trägt die Freundschaft sozusagen das Persönliche dann wieder mit.
Sommerferienzeit ist bei uns in SWR1 Sonntagmorgen immer auch Sommerlesetippzeit. Wir stellen Bücher vor, von denen wir denken, oh, die würden auch ganz gut in Ihr Urlaubsgepäck passen. Mein Kollege Ulrich Pick ist diese Woche dran. Mit ihm machen wir eine kleine Zeitreise. Und zwar in die Niederlande zur Zeit der deutschen Besatzung während des Zweiten Weltkriegs. Ulrich Pick.
Es gibt Kindheitserlebnisse, die lassen einen das ganze Leben nicht mehr los. Obgleich man sie zwischendurch zu vergessen meint, so tauchen sie dennoch immer wieder auf. Und was das Interessante ist, sie erscheinen im Laufe der Zeit stets in einem neuen Licht. Dies ist für mich auch das Faszinierende am Roman Das Attentat von Harry Mulisch. Denn er schildert ebenso spannend wie unterhaltsam, wie die Geschichte eines politischen Mordes im Laufe von Jahrzehnten immer neue Facetten bekommt. Zum Inhalt. Holland im Januar 1945. Das Land ist von den Deutschen besetzt. In einem kleinen Haus in Haarlem lebt der 12-jährige Anton Steenweg mit seinen Eltern und seinem Bruder Peter. Es ist später Abend, als 6 Schüsse die Stille zerreißen. Die Steenwegs müssen mit ansehen, wie 2 Nachbarn die Leiche des Nazi-Kollaborateurs Fake Pluch vor ihrer Haustür legen und verschwinden. Kurz darauf stehen die Wagen der deutschen Besatzer vor dem Haus. Die Tür wird eingetreten, die Steenwegs herausgezerrt und das Gebäude niedergebrannt. Anton wird zur nächsten Wache gebracht. Man sperrt ihn in eine dunkle Zelle, in der, wie er merkt, noch eine Frau sitzt, die ihn auf den Erschossenen anspricht.
War er wirklich tot?
Anton nickte.
Mausetot.
Und sah wieder die Blutflecken im Schnee vor sich.
Ich bin mit seinem Sohn in derselben Klasse. Der heißt auch Fake.
Er hörte sie tief durchatmen.
Weißt du,
sagte sie ein paar Augenblicke später,
wenn die Illegalen das nicht getan hätten, hätte Pluch noch eine ganze Menge mehr Leute umgebracht. Und dann
plötzlich zog sie ihren Arm zurück und begann zu schluchzen.
Anton wird zu Verwandten nach Amsterdam gebracht. Hier wird er künftig leben, denn seine Eltern, so erfährt er, sind tot. 7 Jahre später, 1952, ist Anton erstmals wieder in Haarlem. Er trifft Nachbarn von einst, hört ihre Sicht des Attentats und liest auf einem neu errichteten Mahnmal die Namen seiner Eltern. Dumpf und unklar lebt die Vergangenheit in Anton weiter, als er 4 Jahre später Fake Pluch Junior trifft, den Sohn des erschossenen Nazi-Kollaborateurs. Auch sein Leben hat das Attentat grundlegend verändert. Die beiden Männer tauschen sich aus, doch es gibt keine Verbundenheit. 10 Jahre später, 1966, trifft Anton auf einer Beerdigung ehemalige Widerstandskämpfer. Während über den Krieg geredet wird, hört er einen Satz, der ihm unter die Haut fährt.
Ich bin mit dem Fahrrad an ihm vorbeigefahren und habe ihm erst in den Rücken geschossen und dann einmal in die Schulter und in den Bauch. Weit weg im Tunnel der Vergangenheit hallt der 6-fache Knall nach. Antons Mutter, die seinen Vater ansieht. Sein Vater, der zu den Schiebetüren hinüberschaut. Anton wandte sich dem Mann zu, neben dem er die ganze Zeit gesessen hatte, und bevor er wusste, was er tat, hatte er schon gefragt, geht es um Pluch, Fake Pluch in Haarlem?
Anton erfährt nun nicht nur den Hintergrund des Attentats, er erfährt auch, dass die Frau, neben der er in der dunklen Polizeizelle saß, die Freundin des Attentäters war. Doch warum wurde damals die Leiche ausgerechnet vor das Haus des Steenwegs gelegt? Eine Antwort darauf erhält Anton erst, als er im Jahr 1981 auf einer Demonstration zufällig die Tochter der einstigen Nachbarn aus Haarlem trifft.
Sektempfang am Standesamt mit allem drum und dran. Heutzutage können schwule oder lesbische Paare ihre Beziehung genauso staatlich anerkennen lassen, also heiraten wie Heterosexuelle. Viele haben für diese rechtliche Anerkennung lange gekämpft. Ein Schritt war das Lebenspartnerschaftsgesetz, das heute vor 20 Jahren in Kraft trat. Meine Kollegin Laura Könzler hat in Lörrach 2 Männer getroffen, denen der Eintrag ihrer Beziehung damals sehr wichtig war.
Manfred und Uwe Janikoy sitzen am Küchentisch ihrer Altbauwohnung. Die silberne italienische Kaffeemaschine haben sie sich letztes Jahr gegönnt, als wegen Corona alle Cafés in der Stadt geschlossen hatten. Jetzt genießen sie ihren eigenen Cappuccino am offenen Küchenfenster, während der Kühlschrank im Hintergrund brummt. Uwe ist Lokführer und zog 1999 in die Wohnung nahe des Lörracher Bahnhofs.
Ich hatte parallel noch in Halle an der Saale gelebt und bin noch gependelt bis Anfang 2001,
erzählt Manfred Janikoy. In dem Jahr trat in Deutschland das Lebenspartnerschaftsgesetz in Kraft und die beiden entschieden sich, ihrer Beziehung einen offiziellen Rahmen zu geben. Die eingetragene Partnerschaft gab ihnen mehr Sicherheit. Ohne wäre einiges schwieriger gewesen, erzählt Uwe.
Wenn der andere Partner im Krankenhaus ist, dann kann man den nicht besuchen. Wenn der andere Partner Unterstützung benötigt, dann ist das auch praktisch.
Gründe, ihre Partnerschaft eintragen zu lassen, gab es also genug. Zumal sie zu dem Zeitpunkt bereits 10 Jahre zusammen waren. Doch statt zum Standesamt ging es für sie zunächst zum Landratsamt, erinnert sich Manfred.
Standesamt war für uns damals noch nicht zugelassen in Baden-Württemberg. Andere Länder waren da schon ein bisschen fortschrittlicher, aber ja, Baden-Württemberg war da noch nicht so weit.
Ein Sitzungssaal war dann der Naja, Trauzimmer kann man nicht direkt sagen, der Rahmen für den formellen Akt.
Das war halt alles ein bisschen steif. Und wenn jetzt nicht einer unserer Trauzeugen gesagt hatte, dass ich das Brautpaar jetzt küssen dürfe, dann also und alle gelacht haben, dann wäre das Ganze doch sehr steif und trocken übergegangen.
Erinnert sich Uwe. Für den Beamten des Ordnungsamtes waren die beiden dann allerdings doch ein Novum. 16 gleichgeschlechtliche Paare hatten bereits vor ihnen ihre Partnerschaft eintragen lassen. Aber sie waren die Ersten, die einen gemeinsamen Familiennamen wählten. Manfred ist jetzt derjenige mit Mädchennamen.
Also ich habe damals das auch mit meinem Mann dann geredet. Und na, also für mich wäre eben halt wichtig, dass wir halt gemeinsame Namen dann eben halt auch nutzen und das eben halt nach außen hin dann auch verdeutlichen.
Und so sind die beiden seit fast 20 Jahren auch offiziell ein Paar. Die Lebenspartnerschaft haben sie, sobald es 2017 möglich war, in eine Ehe umgewandelt. Aber ihr gemeinsamer Feiertag ist immer noch
den Tag jetzt von der Verpartnerung, da war es jetzt immer noch der eigentliche Tag,
den die beiden dann mit einem leckeren Essen in der Gaststätte feiern, in der sie auch damals mit ihren Freunden die Verpartnerung gefeiert haben.
Das war eine echte Revolution. Vor 20 Jahren konnten schwule und lesbische Paare ihre Partnerschaft erstmals auch staatlich anerkennen lassen, durch die sogenannte eingetragene Partnerschaft. Heike Czarnecki lebt seit langem mit ihrer Frau zusammen und engagiert sich beim Lesben- und Schwulenverband Baden-Württemberg. Vor der Sendung habe ich sie gefragt, ob sie sich an die Einführung der eingetragenen Partnerschaft heute vor 20 Jahren erinnern kann.
Ja, das kann ich mich sehr lebhaft erinnern. Es hat mich eigentlich ein bisschen überrascht, dass es zustande kam schon. Wir waren damals ja auch noch sehr jung und wir haben damals auch schon Kinder gehabt und haben dann eigentlich erkannt, dass das unser Weg sein wird, um einige rechtliche Diskriminierungen, die wir eben erfahren haben als Familie, als Paar, da was gegensetzen zu können. Wobei das leider damals das Lebenspartnerschaftsgesetz ganz, ganz viele Bereiche noch nicht regeln konnte. Das war politisch damals nicht durchzusetzen im Bundestag. Das war noch kein vollständiges Paket an rechtlicher Gleichstellung für uns als Familie.
Sie haben Ihre Kinder schon angesprochen, die sind inzwischen schon erwachsen. Zusammen mit Ihrer Frau haben Sie ja kämpfen müssen, um diesen gemeinsamen Weg zu gehen, vor allem eben, als es darum ging, Ihren Kinderwunsch zu verwirklichen. Jetzt so im Rückblick, kommt dann noch Ärger hoch, wenn Sie an die Steine denken, die Ihnen in den Weg gelegt wurden?
Ja, jein, nein. Was ich sehr ärgerlich fand und was wir beide oder alle sehr belastend fanden, also im Prinzip war jede von uns alleinerziehend. Und wenn der biologischen Mutter was passiert wäre, wäre das Jugendamt erstmal mit der Vormundschaft dagestanden. Und es war so immer so eine Angst, wenn einer was passiert, wird vielleicht ein Kind oder zwei Kinder aus der Familie gerissen. Ja, auch die geschwisterlichen Bande zwischen den Kindern, das war ein sehr ungutes Gefühl. Und das konnten wir lange nicht rechtlich in trockene Tücher packen.
Also noch eine ganz sehr unsichere Situation. Es kam ja dann Adoptionsrecht, Erleichterungen im Steuerrecht und so weiter und so weiter. Heutzutage können Paare auf dem Standesamt heiraten. Haben Sie wahrscheinlich auch gemacht? Ich weiß nicht, haben Sie es gemacht?
Ja, haben wir noch nachgeholt. Ja.
Haben Sie so eine Entwicklung grundsätzlich für möglich gehalten damals, als das dann so doch langsam mit den ersten Schritten losging?
Nein, also anfangs hätte ich nicht gedacht, dass wir in 25 Jahren so weit kommen. Es war schon Bürger zweiter Klasse. Ich meine, wir haben ja beide Geschwister. Wir haben gesehen, welche Rechte die haben, allein schon als Heteropaar in einer Partnerschaft mit Kindern oder als Verheiratete. Rechte, die wir nicht bekommen haben. Und es ist sehr erfreulich, dass sich da so viel getan hat, diese Diskriminierung abzubauen.
Gesetzliche Vorgaben sind ja eine Sache. Wie erleben Sie den Alltag als Paar mit Ihrer Frau? Wie haben Sie den Alltag erlebt mit den Kindern, die ja inzwischen schon erwachsen sind?
Eigentlich positiv. Wir waren uns klar, wenn wir Kinder bekommen, können wir uns nicht verstecken. Wir waren da sehr offen im Kindergarten, in der Schule, haben das Gespräch gesucht. Und da haben wir eigentlich eher Solidarität und Wohlwollen erfahren.
Sie wohnen jetzt in der Nähe von Stuttgart. Da ist die Württembergische Landeskirche, die Evangelische Kirche in Württemberg, zuständig. Da soll es ja einige wenige ausgesuchte Gemeinden geben, die öffentlich auch homosexuelle Paare segnen können. In der Badischen Landeskirche ist das sowieso unmöglich. Inzwischen überlegen sogar Vertreter der römisch-katholischen Kirche, ob sie nicht öffentlich homosexuelle Paare segnen sollen. Das ist, finde ich, eine Entwicklung, die rasant geht, finde ich jetzt. Sehen Sie das ähnlich?
Ja, ich sehe es positiv. Ich bin ein Stück weit erstaunt, wie engagiert da diskutiert wird, aber für mich eigentlich ein positives Zeichen, dass die Thematik, das Ende dieser Diskriminierung in der Gesellschaft irgendwie angekommen ist, finde ich eigentlich ganz, ganz toll. Weil, ja, Liebe ist Liebe und ich habe einige Menschen im Freundeskreis, die sehr verbunden sind oder waren mit der Kirche und die, denen es den Boden unter den Füßen wegnahm, als sie quasi von ihrer Gemeinde aufgefordert sind, in Zukunft nicht mehr zu kommen. Ja, das würde ich mit einem Trauma teilweise gleichsetzen. Und das ist sehr schön, dass da Bewegung in die Kirchen kommt oder in die verschiedenen Gemeinden. Das ist ja sehr unterschiedlich, wie da die einzelnen Gemeinden auch damit umgehen.
Das war ein riesiger Fortschritt in der internationalen humanitären Zusammenarbeit. Vor 70 Jahren wurde die Genfer Flüchtlingskonvention unterschrieben. Sie garantiert Menschenschutz und Aufnahme, die in ihrer Heimat zum Beispiel wegen ihrer Religion verfolgt werden. Zum Jubiläum gab es jetzt aber auch viel Kritik, und zwar an Ländern, die die Konvention zwar unterschrieben haben, sich aber nicht an die Vereinbarungen halten, Ländern auch innerhalb der Europäischen Union. Unser Brüssel-Korrespondent Alexander Göbel kommentiert.
Seit 70 Jahren garantiert die Genfer Konvention Verfolgten ein Recht auf Asyl und verbietet es, Menschen dorthin zurückzuschicken, wo ihnen Gefahr droht. Für die Unterzeichnerstaaten ein ethisch-moralisches Gütesiegel. Damit schmückt man sich gern, auch in Brüssel und in den anderen Hauptstädten der EU. Problem nur, die menschenverachtende Realität an Europas Außengrenzen lässt all das zur puren Heuchelei werden. Täglich ertrinken im Mittelmeer Menschen auf der Flucht nach Europa. Auch deshalb, weil es an staatlicher Seenotrettung fehlt, weil die wenigen privaten Helfer auf sich gestellt sind oder als Schlepper kriminalisiert werden. Die Genfer Konvention verletzen indes andere. Etwa die von der EU mitfinanzierte libysche Küstenwache. Im Grunde islamistische Warlords. Sie bringen Geflüchtete zurück nach Libyen, ohne Prüfung ihres Asylgesuchs, dafür aber mit einer Garantie auf Folter. Oder die griechische Polizei, die Schlauchboote voller Menschen aufs Meer hinauszieht, Richtung Türkei, mit Kenntnis der Grenzschutzbehörde Frontex. Angesichts solcher Meldungen ist die Empörung in Brüssel dann immer groß. Aber noch größer ist das Achselzucken, wenn dokumentiert wird, wie katastrophal die Zustände in den Hotspot-Lagern auf den griechischen Inseln sind, wie brutal kroatische Grenzer gegen Menschen vorgehen, die von Bosnien aus den Weg in die EU wagen. Verwiesen wird in Brüssel gerne auf den Vorschlag der Kommission für einen neuen Asyl- und Migrationspakt. Das Ziel, schnellere Verfahren, Aufnahme und Verteilung von Asylberechtigten bzw. Rückführung in Drittstaaten und sichere Herkunftsländer. De facto aber können sich die 27 EU-Länder bislang auf nichts anderes einigen als auf Abschottung. Und dabei erodiert der Anspruch, die Grundsätze der Genfer Flüchtlingskonvention zu respektieren, immer weiter. An seine Stelle tritt das Kalkül der Entrechtung. Wenn sich diese Strategie durchsetzt, während immer neue Konflikte, Flucht und Vertreibung anfachen, so wie in Afghanistan seit dem Vormarsch der Taliban, dann droht das Genfer Flüchtlingsrecht nach 70 Jahren auf der Strecke zu bleiben. Verantwortung dafür tragen auch die EU und ihre Mitgliedstaaten.
So Alexander Göbel in seinem Kommentar zum 70. Jahrestag der Unterzeichnung der Genfer Flüchtlingskonvention. Tragfähige, belastbare Beziehungen. Ohne sind wir Menschen aufgeschmissen. Aber angesichts der Beschränkungen in der Corona-Zeit mussten und müssen wir alle kreativ sein, um unsere Freundschaften lebendig zu halten. Wie können Freundschaften auch über diese Zeit gerettet und sogar sinnvoll gestaltet werden? Darüber habe ich mit dem Psychiater und Psychotherapeuten Bodo Unkelbach gesprochen. Er hat ein Buch über Freundschaft geschrieben. Wie er seine Freundschaften am Laufen gehalten hat, habe ich ihn zuerst gefragt.
Ich glaube, ich habe das gemacht, was die meisten auch gemacht haben, viel telefoniert. Und mir ist schon aufgefallen, dass man oft so den Eindruck hat, man kann ja gar nichts machen. Und wenn man dann überlegt, merkt man ja doch, man könnte ja zum Beispiel mal gemeinsam mit einem Freund spazieren gehen. Mir war es wichtig, einfach auch immer zu gucken, was geht denn und das dann auch tatsächlich zu machen.
Wir haben ja alle noch die Bilder vor Augen, glaube ich, von älteren Menschen im Lockdown, in Isolation, in Senioreneinrichtungen. Wie traumatisch ist eigentlich eine solche Erfahrung der sozialen Isolation, also ohne direkten Kontakt zur Familie, zu Freunden zu sein?
Das war also gerade die Zeit, wo auch Angehörige nicht zu Besuch kommen durften. Also die war, glaube ich, extrem schwer für Altenheimbewohner zu ertragen. Also wenn man mit alten Menschen spricht, dann geht es immer um die Kinder und um die Enkelkinder. Für die ist das das zentrale Thema. Und wenn das dann komplett ausfällt, dann hat das wirklich dramatische Folgen, weil ja sonst auch keine Inhalte oder so gerade bei Demenzkranken mehr existieren. Ne?
Ist eine ganz schwierige Situation natürlich. Ja. Für viele Menschen sind unter den Beschränkungen ja auch Beziehungen, Freundschaften weggebrochen oder haben die Beschränkungen nicht überstanden. Wie ist denn Ihre Erfahrung? Haben Probleme mit Einsamkeit, Isolation insgesamt zugenommen? Erfahren Sie da, Sie sind ja Chefarzt im Klinikum Oberberg, erfahren Sie da, welche Probleme Menschen haben, auch durch diese Beschränkungssituation?
Diese Beschränkung, das ist oft noch wie ein Öl ins Feuer gießen. Also wir sind ja als Menschen auf Beziehungen angewiesen. Und psychisch kranke Menschen sind erst recht auf Beziehungen angewiesen. Aber gerade dann, wenn es wohltuende Beziehungen gibt und die werden oder müssen dann so auf Eis gelegt werden, das ist für gesunde Menschen eine große Belastung. Für Menschen, die sowieso schon psychisch angeschlagen sind, ist es nochmal erst recht eine hohe Belastung.
Wir haben ja jetzt nicht nur die Beschränkungen, die über lange Zeit unsere Freundschaften so ein bisschen, ja, zumindest schwierig gemacht haben oder schwierig gemacht haben, sie tatsächlich lebendig zu halten. Es gibt aber auch inhaltliche Gründe, warum Freundschaften auf den Prüfstand gestellt werden. Der Riss zum Beispiel zwischen Impfgegnern und Befürwortern geht ja teils durch Familien, erst recht durch Freundschaften. Da stehen Positionen oft unversöhnbar gegeneinander. Was raten Sie, wenn zum Beispiel in meinem Freundeskreis jemand ist, der da eine andere Meinung hat?
Also die große Frage ist immer die Frage, sind die Gesprächspartner bereit, ihre Meinung auch in Frage zu stellen? Wenn ich jetzt skeptisch eine Sache betrachte, dann habe ich die Bereitschaft, meine Meinung auch mal zu ändern oder anzupassen. Wenn ich jetzt fest vorgefertigte Meinung habe und davon nicht bereit bin, irgendwie abzurücken, dann kommt man in der Diskussion leider auch nicht weiter. Und das ist ja mit diesen ganzen Verschwörungsmythen, die kursieren, das sind in sich geschlossene Systeme, wo man von außen auch nicht dazwischen kommt. Und gerade solche Sachen sind natürlich dann ganz massive Belastung für Freundschaften. Und damit wird so eine Freundschaft natürlich arg begrenzt.
Wir haben ja im Augenblick in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen die schlimmen Bilder auch von der Flutkatastrophe alle im Blick. Da erleben Betroffene viel Solidarität, viel konkrete Hilfe. Haben Sie einen Tipp, wie kann ich Freundinnen und Freunden helfen, die betroffen sind, auch wenn ich nicht konkret vor Ort sein kann, um Schlamm zu schippen und Müll aus dem Haus zu tragen?
Das Wichtigste ist das Signal, wir sind für euch da. Und ich glaube, wenn man gerade damit beschäftigt ist, sein Haus auszuräumen oder überhaupt zu gucken, wo werde ich die nächsten Wochen leben, wenn man dann ein Angebot von Leuten erhält, die weiter weg sind, zu sagen, ihr könnt jederzeit vorbeikommen, ja, hier müsst ihr nichts tun, da könnt ihr die Beine hochlegen. Und vor allen Dingen auch, dass es jetzt nicht die akute Hilfswelle ist, sondern zu sagen, hey, auch in 3 oder 4 Monaten, Leute, wenn wir euch unterstützen können, dann tun wir das gerne. Einfach dieses Signal, wir lassen euch nicht alleine, wir sind bei euch.
Die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, das ist schon für Erwachsene traumatisch. Um wie viel mehr für Kinder? Da kommt das Angebot in Sinzig bei Koblenz genau richtig. Kostenfreie Feriencamps für Kinder aus den betroffenen Gebieten. Unsere Reporterin Jessica Pfeiffer war für uns dort.
Ferienstimmung auf dem Sportplatz in Sinzig-Kohisdorf. Auf dem Rasen spielen mehrere Kinder Fußball. Andere versuchen sich an einer aufblasbaren Kletterwand. Es ist eine Auszeit für die Kinder, die bei der Flutkatastrophe im Kreis Ahrweiler vor 2 Wochen fast alles verloren haben. Und das ist auch die Intention hinter der Ferienbetreuung, sagt Campleiter Hans-Günther Labonte.
Die Kinder sind halt ein bisschen traumatisiert und sie brauchen Abwechslung. Und ich denke, dieses Camp trägt dazu bei, dass hier auch die Kinder ein bisschen abschalten können von den Erlebnissen, die sie erlebt haben.
Das Abschalten scheint gut zu funktionieren. Die Kinder jedenfalls haben Spaß.
Mir gefällt, wenn ich hier so spiele, dann kann man nähen, basteln, Ketten machen. Das macht alles ganz viel Spaß.
Also mir gefällt es ja auch sehr, weil die kümmern sich auch sehr gut und mir macht es sehr Spaß hier. Man kann hier Fußball spielen, Waldspaziergang, man kann Stopptanz machen.
Ja, also mir gefällt es hier auch sehr gut, weil ich liebe es, Fußball zu spielen und ich gehe auch jeden Tag hier Fußball spielen. Und ich mag es einfach hier. Ich bin hier, weil meine Eltern auch Verwandten helfen, die auch mit dem Haus, also das Haus ist fast weg und ja. Mir gefällt es sehr gut hier.
Etwa 100 Kinder können am Tag zum Camp kommen. Sie werden morgens von ihren Eltern gebracht und am Nachmittag wieder abgeholt. Betreut werden sie unter anderem von Lehrkräften und Pädagogen, die sich freiwillig gemeldet haben, wie Astrid Hermes.
Die Kinder sind natürlich auch schon durch Corona sehr benachteiligt. Und wo sollen die Leute jetzt hin mit diesen Kindern? Und es sind Ferien und deshalb habe ich mich auch beworben. Und es ist eine sehr schöne Zeit hier. Also die Kinder sind wirklich sehr dankbar und es macht viel Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten.
Die Hilfsbereitschaft ist groß. Zur Mittagspause bringt ein Lieferant kostenlose Pizza zum Sportplatz. Auch Kartons voll mit T-Shirts und Schuhen werden gespendet und im Camp verteilt. Dann können auch noch andere Kinder bis zum Ende der Sommerferien in Sinzig-Kohlsdorf Fußball spielen.
Und das war SWR1 Sonntagmorgen mit Hans-Michael Ehl. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Machen Sie es gut. Tschüss.